Hallo, hier ist der Daniel zu einer weiteren Followberry-Folge und ich habe wieder eine tolle Gästin bei mir, nämlich die Sumi. Hallo Sumi.
Hallo Daniel.
Erzähl doch nochmal für alle, die eventuell nicht unsere letzte Folge zusammengehört haben, wer du bist und was du im Internet machst.
Ich bin die Mareike. Ich glaube, beim letzten Mal, als wir uns hier gehört haben, hieß ich auf Twitter noch Chaosmacherin. Das ist inzwischen anders. Ich heiße jetzt Captain Sumi, habe mich von meinem jahrelangen Nickname getrennt. Und da findet man mich jetzt, wie gesagt, unter Captain Sumi. Ich bin eine von einem Dreierteam in der Postbequatschung, einem kleinen Podcast, der noch gar nicht so lange existiert, in dem wir über ganz viele Filme sprechen. Aber das Konzept wird sich in nächster Zeit ein bisschen verändern und wir denken auch über einen neuen Namen nach, aber da ist noch nichts Festes, also kann man unter Postbequatscher auf Twitter auch mal schauen, was sich da so ändern wird die nächste Zeit.
Und wie kam es zu der Namensänderung auf Twitter?
Zu meiner eigenen.
Genau.
Ich konnte meinen Namen irgendwie nicht mehr sehen und konnte mich damit auch nicht mehr so hundertprozentig identifizieren. Der ist halt schon ein paar Jahre alt und ja, ich weiß nicht, der gehörte halt mehr zu meinem Blogger da, sondern da mein Blog in letzter Zeit so ein bisschen eingefroren ist und nicht mehr wirklich benutzt wird, wollte ich mich irgendwie komplett davon trennen.
Ah, okay. Ich habe dich eingeladen, weil Followberry ist, das ist der schöne Monat im Jahr, wo wir ganz viele Lieblingsfilme unserer Follower auf Letterboxd anschauen können. Und da sprechen wir heute eben über einen Lieblingsfilm von Pyramid Pix. Und zwar welchen denn, Sumi?
The Neon Demon.
Genau.
Von ja. Nicholas Winding Refn. Ich bin immer bei dem letzten Namen, also Winding kriege ich noch hin, aber Refn weiß ich immer nicht, ob ich das so richtig ausspreche.
Er ist ja Däne, glaube ich, nicht? Von daher ist es wahrscheinlich irgendwie eher Nicholas Winding Refn.
Ja.
Wobei das wahrscheinlich katastrophal war, weil ich überhaupt nicht weiß, wie man Dänisch ausspricht. Wie fandst du denn Neon Demon?
Ich mochte den sehr gerne. Ich bin da auch mit viel Vorfreude rangegangen, weil ich die Filme von dem Regisseur sehr gerne mochte bis dahin und mich halt vor allem gefreut habe, dass das endlich mal ein Film ist, in dem nicht nur oder so gut wie nur Männer mitspielen. Das hat mich eigentlich am ehesten ins Kino gelockt. Allerdings fand ich auch seine anderen Filme, die ich bisher gesehen habe, alle eigentlich gut und hätte den so oder so wahrscheinlich angeguckt.
Welche anderen Filme hast du denn von ihm noch gesehen?
Pusher 1 und 2, den dritten leider bisher noch nicht. Valhalla Rising, der einzige Film, der mir bisher nicht gefallen hat, ist das. Drive, Only God Forgives und Bronson fand ich alle.
Das ist ja schon fast, bis auf Pusher 3 ist es ja eigentlich seine komplette Filmografie, oder?
Ja, es gibt noch so ein paar kleine Sachen, aber das sind so
aber
die größten.
Die Leuchttürme. Also ich kenne nur Drive bisher von ihm. Den mochte ich sehr. Ich bin so ein kleines Weichei mit so super expliziter Gewalt, kann ich nicht so gut. Und die ist ja, die bricht sich in Drive ja in einigen Szenen ganz schön Bahn. Außerdem kann ich halt auch nicht so viel mit Autos anfangen. Das war dann bei Drive auch nicht so für mich. Aber mir gefällt Winning Refn als Regisseur unheimlich gut. So wie er inszeniert, hat mir bei Drive damals fantastisch gefallen und ist jetzt hier auch wieder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich so von The Neon Demon als Gesamtkunstwerk halten soll, ob er mir wirklich gefällt mit allen Aussagen, die er trifft und so weiter und so fort. Aber ich finde es auf alle Fälle einen super interessanten Film, über den ich auch irgendwie so ganz viel nachgedacht habe, nachdem ich ihn gesehen habe. Also der gibt dir auf jeden Fall Futter. So.
Das ging mir genauso.
Das finde ich sehr, sehr gut. Sowas mag ich sehr gerne. Du hast schon die Filme genannt. Ich sag trotzdem noch mal so ein paar Eckdaten weiter zum Herrn Winding Refn. Beziehungsweise zu The Neon Demon. Der Film stammt aus dem Jahr 2016 und Regisseur, ja, wir sagten es, Nicholas Winding Refn. Wichtig bei seiner Filmografie wird noch dieses Jahr sein, nämlich dort wird er eine Miniserie auf Amazon Video rausbringen. Too Old to Die Young, genau, so heißt sie. Mit 4 Episoden. Ich habe schon irgendwie erstes Kritiker rascheln gehört, dass es wohl auch wieder sehr, sehr interessant sein soll. Ich bin auf alle Fälle gespannt. Das Drehbuch schrieb er auch zusammen mit Mary Laws und Polly Stanham. Die Kamera führte auch eine Frau, nämlich Natasha Breyer. Und den Schnitt machte Matthew Newman, der wiederum der Stammcutter ist von wie NWR, wie er sich selbst im Vorspann nannte. Die Besetzung, da haben wir Elle Fanning in der Hauptrolle als Jesse, Jenna Malone als Ruby, Bella Heathcote als Gigi, Abby Lee als Sarah, Carl Guzman spielt Dean, das ist der Freund von Jesse. Christina Hendricks in einer kleinen Rolle als die Agentin Roberta Hoffman und Keanu Reeves auch in einer kleinen Rolle als den ganz schmierigen Motelbesitzer oder Motelmanager Hank. Das Budget lag bei $7 Millionen, also so oberer Indie-Bereich. Allerdings ist der Film richtig schön gefloppt und hat nur 3,4 Millionen weltweit wieder eingespielt von seinen 7 Millionen. Und beim Genre sind wir hier irgendwo zwischen einem Thriller und einer Milieustudie. Erzähl du uns jetzt bitte doch mal in 5 Sätzen mehr oder weniger, worum es denn geht in The Neon Demon.
Gerne. Also es geht um die junge Jessie, die erst kürzlich nach Los Angeles gekommen ist und Model werden will. Sie ist ganz schnell sehr beliebt wegen ihrer natürlichen Schönheit und alle wollen sein wie sie und bewundern sie oder wollen ihr irgendwie nah sein aus irgendeinem Grund. Und das ist eigentlich auch alles, was man schon verraten kann, ohne groß zu spoilen.
Genau. Ich habe noch einen Fun Fact, den ich sehr, sehr spannend fand in Bezug auf den Film, nämlich, dass Nicholas Winding Refn farbenblind ist. Er kann nur die Grundfarben sehen und starke Kontraste wohl. Der ganze Film ist eine Farbexplosion, von daher ist das wirklich sehr, sehr erstaunlich. Also ich weiß nicht, ob er sich da auf seine Kamerafrau stark verlassen hatte oder ob er das so gut konzeptionieren kann, trotz seiner Farbenblindheit.
Ja, und Farben spielen auch in den anderen Filmen halt ganz große Rollen. Jetzt Drive, Only God Forgives und Valhalla Rising vor allem sind halt, gerade Valhalla Rising spielt ganz viel mit krassen, plötzlichen Farben und so. Und das ist schon beeindruckend, wie er damit so spielen kann.
Ja, ich kann mir stark vorstellen, dass es einen Menschen auch noch umso mehr fasziniert, wenn man da eben eine Schwäche hat, dass man dann von so einem Thema entsprechend angetan ist. Also, und hier lebt es halt total aus. Ja, da springen wir doch rein. Und zwar gleich mit der ersten Szene, mit dem allerersten Bild, das ist schon so eine riesige epische Vorausdeutung und zugleich zeigt es so krass die ganze Opulenz dieses Films schon sofort. Der erste Shot ist, wir sehen Jessie bei ihrem ersten Fotoshooting, Dean, und sie sitzt über ein Sofa gelegt, aber anscheinend ist sie tot, denn ihr läuft Blut oder Kunstblut, wie man später dann wenig später erfährt, den Hals, den Oberkörper runter und das Ganze ist halt in so krasse Neonlicht getaucht, sehr viel Lila, aber auch irgendwie sehr, sehr viel Gold, Silber, also wirklich, wirklich krasse, bunte Farben haben wir da und naja, mit diesem ersten Shot nimmt er halt schon so das ganze Thema des Films vorweg. Ich weiß gar nicht, wie viel wir reden können, ohne schon tief ins Spoiler-Territorium reinzugehen.
Ja, das ist bei dem Film sehr schwer, finde ich, weil ich finde, das ist so ein Film, einer von den Filmen, über die man vorher möglichst wenig wissen sollte, also das wenn stimmt. Man die noch nicht gesehen hat.
Ja, ich würde einfach tatsächlich, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann würde ich euch jetzt schon bitten, quasi bis zum Ende vorzuspringen, bis wir dann vielleicht unsere Bewertungen abgeben. Denn, ja, du sagst es schon, ich glaube nicht, dass wir vieles reden können über den Film, ohne ins Eingemachte zu gehen. Ich möchte nochmal betonen, das haben wir schon so angedeutet, dass irgendwie Farben, Bilder und Musik einfach total großartig sind. Und was ich irgendwie an Nicholas Winding Refn total cool finde, ist, dass ich immer das Gefühl habe, dass er seine Kamera, er bewegt sie ja sehr, sehr sparsam, und dass ich immer das Gefühl habe, dass er sich über jede Kamerabewegung Gedanken macht. Und das finde ich total cool. Also hier wird zum Beispiel sehr, sehr viel mit Spiegeln gespielt, dass die Kamera vor irgendwelchen Spiegeln steht oder die Protagonisten durch Spiegel filmt, und der ganze Film ist ja auch so ein Spiel mit verschiedenen Identitäten und verschiedenen Bildern und Selbstwahrnehmungen so.
Das sorgt aber auch dafür, also das, was du ansprichst, dass er so sich quasi gefühlt über jeden Frame Gedanken macht.
Genau.
Sorgt auch dafür, dass seine Filme einfach visuell alle unglaublich schön sind, und du könntest an jeder Stelle Stopp machen, auf Pause drücken, auf Print drücken und dir ein Poster davon machen.
Ja, das stimmt. Das ist, also, es sieht alles extrem gut aus. Und aber es geht halt darüber, also es gibt halt viele Filme, die irgendwie einfach toll aussehen. Aber ich finde, bei ihm geht es immer noch so einen Schritt weiter, weil ich mag das sehr, sehr gerne, wenn ich das Gefühl habe, dass der Regisseur mit seinen Kamerabewegungen, seinen Kameraeinstellungen eben auch noch filmisch erzählt und immer noch irgendwie eine extra Information gibt. Also es gibt da zum Beispiel relativ am Anfang, nach diesem ersten Fotoshooting, wird da Jesse mitgenommen von, wie heißt hier die Rolle von?
Ruby.
Genau, von Ruby auf so eine Party, und sie trifft dann da auf diese Models, und da gibt es so eine Szene in der Toilette von diesem Club, und allein so, wer wie wann zu sehen ist und wer jetzt so den Dialog quasi dominiert, das sagt so viel über den Film und die Charaktere aus, und das, ja das finde ich einfach cool, sowas begeistert mich. Das finde ich sehr, sehr schön.
Ich finde auch sehr spannend, dass der ja eigentlich, fühlt sich das ja an, als wäre es eine reale Geschichte. Also das jetzt nicht irgendwie mit großen Fantasy-Elementen, aber es gibt immer so ein paar Kleinigkeiten, wo man sich denkt, das ist halt nicht echt, was da gerade, also zum Beispiel auf dieser Party, da sind dann die vier Mädchen, Frauen, sind einfach alleine auf diesem Klo.
Mhm.
Und das wird auf keiner Party, die so bevölkert ist, passieren, dass diese Toilette einfach so leer ist. Oder auch dieses Fotoshooting in der allerersten Szene, sie liegt auf diesem Sofa mit diesem blutverschmierten Hals und Arm und bewegt sich aber auch gar nicht. Also das macht halt für ein Fotoshooting eigentlich keinen Sinn, weil der Fotograf macht immer und immer wieder das gleiche Foto. Also sie posiert gar nicht, sondern sie hat einfach nur diese eine Pose. Was halt irgendwie in Wirklichkeit auch so nie vorkommen würde. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielen gar nicht in diesem Moment komisch vorkommt. Und man erst im Nachhinein denkt so, irgendwas ist da komisch gewesen.
Ja, zumal das ja dann auch noch irgendwie halt so, später wird irgendwie darüber gelästert, was das für ein quasi Amateur-Fotoshooting war, aber das ist halt irgendwie total opulent schon ausgestattet, und eigentlich war es ja nur ihr Freund, der Fotos von ihr gemacht hat, oder sie sind dann gerade erst so am Anbändeln, aber er ist halt auch irgendwie ein aufstrebender Fotograf, der da Karriere machen möchte in L.A. Und da hast du vollkommen recht, das ist irgendwie, passt das alles nicht zusammen. Ich habe so eine Analyse gesehen in so einem YouTube-Video, weil mir haben vor allen Dingen die ganzen Dreiecke keine Ruhe gelassen. Der ganze Film wimmelt voller Dreiecke, und ich hab's nicht auf die Reihe gekriegt, was es zu bedeuten hat, außer natürlich, dass hier Ruby, Gigi und wie heißt die dritte, Sarah, ein Dreieck bilden, halt als Dreierbund. So, und
ja.
In diesem Video, was ich ja gesehen habe, wurde die Analyse dann aufgemacht, dass der dass die drei sich sehr stark wie so ein heidnischer Hexenzirkel verhalten und dass es da, also es wird auch zwischendurch sehr viel irgendwie über den Mond gesprochen mal und dass der da irgendeine Rolle spielt. Das ist ja dann später geht es ja dann auch sehr stark irgendwie um, also Kannibalismus kommt ja vor und eben so dieses die Kraft einer Jungfrau in sich aufnehmen, was so Motive sind, die ja auch noch zum Beispiel im Christentum drin stecken, so mit dem Leib Christi, den man symbolisch isst, der halt eben so aus alten heidnischen Religionen quasi überliefert wurde. Ja, es gibt also sehr, sehr viele Motive, wie man auch sich, es gibt so eine total weirde Szene, wo ein Puma in diesem Motelzimmer von Jesse ist und man sich da auch Gedanken machen kann, was das ist, was dann halt auch wieder sehr gut in so eine Naturmagie Ecke sich hineininterpretieren lässt.
Das hat mich und meinen Partner auch irgendwie sehr beschäftigt, diese Szene, als wir aus dem Kino kamen damals. Mhm. Und gerade ihn, was ich sehr witzig finde, weil ich ja eigentlich mehr so der Cineast bei uns bin. Und er hat dann wirklich auch exzessiv gegoogelt, was es damit auf sich haben könnte, weil diese Szene so ein bisschen out of place war. Und dann hat er aber auch gelesen, dass es wohl tatsächlich vorkommen kann, wenn du in L.A. dein Motelzimmer auflässt, also das Fenster auflässt, dass das wirklich schon mal vorkommen kann, dass dann einfach so ein Berglöwe in deinem Zimmer landet. Deshalb ist das halt, darf man das halt einfach gar nicht tun. Aber es ist natürlich auch eine symbolische Ebene. Aber da kommt auch wieder das Dreieck ins Spiel, weil das habe ich nämlich in einer Analyse gesehen, dass da kommt mein Berglöwe, falls man es gerade gehört.
Ja, ich hab's gehört.
da kommt auch wieder so ein Dreieck ins Spiel, nämlich die Gefahren, den Jesse ausgesetzt ist. Einmal die natürliche Gefahr, die halt sich irgendwie in diesem Löwen widerspiegelt. Die menschliche Gefahr, die sich durch Keanu Reeves Charakter weiter, also so widerspiegelt, so durch das Schlechte im Menschen. Mhm. Und halt die Gefahr des Businesses dadurch, wie Leute mit ihr umgehen, Models mit ihr umgehen, Fotografen mit ihr umgehen. Da gibt es ja auch dieser Fotograf, der schon sehr beliebt ist und sehr streng seine Models auswählt. Und wenn du bei dem fotografiert wirst, dann ist deine Mappe auf jeden Fall sehr beliebt. Und er behandelt sie ja nicht wirklich wie einen Menschen, sondern er stellt sie dahin und sagt, zieh dich aus und malt sie mit Gold an. Und es ist mehr so, als würde er gerade eine Leinwand mit Farbe bepinseln, als dass er mit einem menschlichen Objekt umgeht. Mhm. Und ja, das ist, also dieses Dreieck kommt auch da wieder vor in der Gefahr, in den Gefahren, die auf dieses Mädchen halt irgendwie eingreifen können.
Ja, im Charakter von Jesse wird es dann ja auch wieder gespiegelt. Also sie macht ja quasi drei Phasen durch. Sie ist am Anfang so die Unschuld vom Lande, die aber zugleich immer schon ja auch wehrhaft ist und auch immer wieder den Leuten klar macht, dass sie nicht so unschuldig ist, wie sie vielleicht wirkt. Wo ich dann auch schon mir dachte, vielleicht ist auch dieser Puma quasi ein Symbol für ihr, die innere Wildkatze in ihr. Aber es gibt dann so eine zweite Phase von ihr, wo sie dann eben die Dominante ist und da quasi das komplette Model-Business ihr zu Füßen liegt.
Wo sie dann auch ihren Freund so fallen lässt.
Genau, so. Wo sie auch total arrogant wird dann. Aber dann gibt es natürlich am Ende die dritte Phase, wo sie dann wieder zum Opfer wird. Und erst von dem Hank, hieß er, glaube ich, dem Charakter von Keanu Reeves quasi bedroht wird, sich dann flüchtet zu, ich komme wieder nicht auf Namen,
Ruby,
genau, und aber dann natürlich von Ruby und den anderen Models, beziehungsweise Ruby ist gar kein Model, sondern Make-up-Künstlerin, genau, Kosmetikerin, so. Aber von denen dann halt, ja, am Ende fertig gemacht wird.
Da fällt mir ein, wegen diesem fertig gemacht werden und dass die Opfer von diesen Frauen wird, da gibt es am Anfang so ein cooles Foreshadowing in diesem Toilettengespräch.
Ja.
Ist dir das aufgefallen? Hast du das vielleicht auch irgendwie schon gehört in der Analyse oder ist es dir sogar selber aufgefallen? Weißt du noch, worüber die da reden auf der Toilette?
Ja, über die Lippenstifte, das meinst du, oder? Es gibt das genau, Zitat richtig. Von Shining, dass einer hat den Lippenstift Red Rum und das ist ja,
ja.
Das, was...
Aber nicht nur das.
Ah, okay.
Nicht nur das.
Was noch?
Die reden über die Namen von Kosmetikern, also Lippenstift oder Nagellack oder so. Und das sind immer, entweder hat es was mit zu essen oder mit Sex zu tun. Mhm. Und Ruby fragt Jesse dann: What are you? Are you food or are you sex? Und am Ende, etwas später dann, wenn Jesse wieder bei Ruby ist, versucht Ruby ja, sie zu küssen. Und wenn sie dann merkt, das wird nichts, okay, Jesse lehnt mich ab, dann ist sie halt kein Food, ist sie halt kein Sex, also muss sie Food sein.
Ja, das ist gut.
Ist sie halt am Ende Food.
Das ist sehr nice. Das ist mir nicht aufgefallen. Das ist wirklich, wirklich cool. Ich habe noch eine Referenz, steckt auf jeden Fall noch drin. Am Ende nimmt halt Jenna Malone so ein Blutbad, eben offensichtlich dem Blut von Jesse, wo man sich auch fragt, so meine Güte, wie viel Blut steckt denn dem kleinen Mädchen? aber vielleicht hat sie das noch mit Badewasser verdünnt. Und das ist so eine Andeutung auf die Blutgräfin Elisabeth Báthory oder so. So aus dem Mittelalter ist das, glaube ich, eine wirklich existierende Gräfin, die in Jungfrauen Blut gebadet haben soll, um jung zu bleiben. Und
auch von Jungfrauen und das immer auch so Bauernfrauen, die halt eigentlich ihre Dienstmärkte waren. Habe ich auch diese Woche noch einen Podcast hier bei Serial Killers. Reden Sie gerade darüber, über die Frau.
Komplett schwärmen kann ich aber nicht von dem Film, sondern er hat auch noch so ein paar Aspekte, wo er mich irgendwie gestört hat. So einmal waren es die Dialoge, die ich teilweise doch schmerzhaft flach schon fand. Also es wird nicht viel geredet. Das ist auch die Stärke des Films, dass er irgendwie viel filmisch erzählt, viel mit der Kamera erzählt, viel mit den Bildern, die wir schon hier gelobt haben. Aber so die Dialoge oft unangenehm, oberflächlich sind.
Ich bin ja nicht so ein Fan davon, wenn man immer alles mit der Grundthematik eines Films entschuldigt, wie wenn man zum Beispiel sagt, ja, das ist ja alles nur ein Traum oder das war ja alles nur ein Spiel oder in dem Fall hier mache ich das jetzt aber selber, weil es geht ja um diese Oberflächlichkeit dieser Industrie und das macht halt schon Sinn, dass da halt auch wirklich nur oberflächliche Gespräche geführt werden, finde ich.
Ja.
Es käme mir komisch vor, wenn Jesse jetzt auf einmal anfängt, was super Tiefgründiges zu sagen.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Allerdings war das dann nämlich auch gleich der nächste Punkt. Also dieser Gedanke kam mir natürlich auch. Das war aber dann gleich der nächste Punkt, der mich so ein bisschen störte, weil ich dachte, es ist jetzt auch nicht unbedingt der kreativste Ansatz, einen Film über die Modebranche zu machen. Und dann ist die Pointe davon, die Modebranche ist oberflächlich. Das ist halt irgendwie Captain Obvious, der zugeschlagen hat. Das mir so am Ende, wenn ich darüber nachgedacht habe, so was will er mir jetzt eigentlich damit sagen, eben nicht viel mehr hängen blieb als dieses Jahr. Es geht da nur um Schönheit und alles ist total oberflächlich und alle sind bereit, in diesem harten Kampf alles zu geben. Und das ist irgendwie so eine sehr alte und sehr ausgetretene Geschichte. Oder siehst du da noch ein anderes Motiv, was uns erzählt wurde, was mir entgangen ist?
Nee, das stimmt auf jeden Fall. Bei Nicholas Winding Refn ist es generell so, dass er seine Storys sind halt nie so super komplex. Also er ist auf jeden Fall ein Style-over-Substance-Regisseur und es ist ihm, glaube ich, immer wichtiger, dass seine Filme super schön aussehen, als dass sie wirklich tief sind. Wenn ich jetzt so überlege von den Filmen, die ich bisher gesehen habe, war Valhalla Rising eventuell noch der tiefste Film, aber die Geschichten sind eigentlich alle immer relativ kurz erzählt. Könnte man auch einen Kurzfilm drüber machen oder eine Kurzgeschichte. Aber das stört mich eigentlich nicht so. Also ich verstehe das, dass man halt denkt, so ja, dafür, dass das so hochtrabend alles ist, könnte das auch ruhig ein bisschen komplexer sein. Aber bei mir kommt das eigentlich ganz gut an.
Also ich habe jetzt nur den direkten Vergleich mit Drive. Und bei Drive fand ich das Ganze halt stimmiger, weil das war für mich wie so ein Smalltown-Western, wo halt Ryan Gosling quasi der Westernheld ist, nur dass er hier halt statt seines Pferdes ein Auto hatte und der dann da in, das waren halt so die ganzen Versatzstücke, die du in einem Western hast, eben auf so ein modernes Szenario übertragen und das passte alles so, er gab so ein stimmiges Bild und die Geschichte war halt auch, hatte für mich nicht so einen allegorischen Anspruch irgendwie, während jetzt ich von The Neon Demon immer das Gefühl hatte, der will mir irgendeine große Botschaft mitteilen. Also das war ja dann auch das, was ich dachte, so dass, was ich vorhin sagte, dass ich so 3 Tage noch über den Film nachgedacht habe, weil das halt total spannend ist, weil wir halt auch 2 Dutzend unerklärte Bilder da bekommen. Also es gibt ja auch zum Beispiel so eine komische Traumsequenz, wo sie Jesse träumt, dass Keanu Reeves in ihr Zimmer kommt und ihr dann ein Messer so in den Mund steckt. Und dann
wacht ja, sie, aber war ja, das wirklich ein Traum?
Genau, das kommt dann halt so als nächstes. Und das sind lauter so Kleinigkeiten, wo man halt ewig drüber nachdenken kann. Und das meine ich halt so, dass ich sowas total gerne mag, wenn halt ich so einen Film dechiffrieren muss. Ich habe hier, und es tut mir so ein bisschen leid, dass ich da schon wieder drauf rumreiten muss, aber ich habe ja als ersten Film zusammen mit Nenad Enter the Void besprochen. Und da fand ich es halt so ermüdend, dass der Film mich nicht hat nachdenken lassen, sondern dass er mir alles so vorgekaut hat und mir immer exakt gesagt hat, wie ich jetzt jedes Bild zu interpretieren habe, gefälligst. Verstanden? So, weil man so sehr mit Nachdruck, während Nicholas Winding Refn die halt wirklich so ganz viele Bilder hinstreut und sagt so, jetzt puzzle sie dir mal zusammen. Aber wenn dann am Ende kein spannendes Puzzle bei rauskommt, sondern das Gesamtbild, dann ist so, ja, die Modebranche ist oberflächlich. Das hat mich halt so ein bisschen enttäuscht. Verstehst du das?
Ja, ich verstehe es auf jeden Fall. Nur ich denke mir dann halt, gut, ich habe jetzt viel gepuzzelt und habe jetzt halt ein schönes Bild.
Okay. Hast du noch irgendwas inhaltlich, was dir auf dem Herzen brennt?
Ah, bestimmt. Ah, ja. Nee, inhaltlich überhaupt ist nicht inhaltlich, was ja, ich meine. Ich habe gelesen, dass eigentlich Carey Mulligan, also die ja auch in Drive mitgespielt hat, für die Rolle angedacht war. Und finde das eigentlich ganz spannend, weil das ja schon ein sehr anderer Cast wäre. Ich meine, gut, ist auch eine blonde Frau, aber ja, ansonsten sind die schon sehr unterschiedlich. Und ich meine, Carey Mulligan ist mehr als 10 Jahre älter als Elle Fanning. Da wäre ja schon das mit der jungen Frau. Ich meine, sie ist jetzt nicht super alt. Sie ist jetzt 3 Jahre älter als ich, glaube ich. 33 ist man nicht super alt, aber mit 33 ist man definitiv eher zu alt für die Modebranche, denke ich mir. Das war ja bei Sarah und Gigi, die beiden Models, die ich übrigens beim ersten Mal gucken nicht auseinanderhalten konnte. Obwohl die eigentlich gar nicht so ähnlich sind, aber die sind halt so vom Charakter und die sind so blass und
groß, ja. Dürr, blond.
Ja, das, also auch haben die dann auch inhaltlich nichts zu bieten, was sie irgendwie groß unterscheiden lässt. Aber der große Unterschied zwischen beiden ist, Gigi verkörpert die künstlich erschaffene Schönheit, also mit Schönheits-OPs und allen möglichen Dingen, die man richten kann, unterm OP-Tisch. Während Sarah halt eine schon etwas älteres Model ist und langsam anfängt, keine Jobs mehr zu bekommen, weil sie halt zu alt ist. Ja, und das hätte man mit Carey Mulligan irgendwie halt dann irgendwie anders machen müssen, denke ich, weil so jung ist sie halt auch nicht mehr.
Ja. Ja, das ist ja aber auch ganz typisch schon wie für Filme, dass sie in so einem kreativen Produktionsprozess entstehen, wo halt am Anfang noch sehr viel im Fluss ist und Drehbücher dann sich auch noch wandeln, je nachdem, wer gecastet wird. Ich finde es tatsächlich hier auch, dass Elle Fanning wie die Faust aufs Auge passt, weil die auch ich habe mal irgendwie so einen Artikel in IndieWire gesehen, dass halt irgendwie Elle Fanning auch so mit dieser Teenage-Verführerin oder so mit diesem Image spielt, dass sie ganz, ganz viel in ihren Rollen einfach dieses Bild aufgreift. Das hat jetzt ja zum Beispiel auch letztes Jahr mit Sofia Coppola The Beguiled gemacht, wo sie auch wieder die jugendliche Verführerin gespielt hat. Und wohl, dafür kenne ich ihre Filmografie nicht gut genug, aber es ist noch eine ganze andere Reihe von Filmen gibt, wo sie das auch aufgreift. Von daher ist es, glaube ich, schon ziemlich cleveres Casting. Ich weiß nicht, wie es mit einer anderen Schauspielerin gelaufen wäre.
Ich habe tatsächlich sehe ich hier gerade 9 von 50 Filmen von ihr gesehen.
Ah, ja.
Aber sie hat in ganz vielen halt nur so ganz kleine Rollen oder in I Am Sam, da ist sie ja noch super klein.
Ja, ja.
Das ist dann halt was anderes. Aber in dem Alter, in dem sie jetzt ungefähr ist, da war dann Neon Demon, The Beguiled und Maleficent. Und in Maleficent spielt sie halt so eine sehr unschuldige und nicht, also weniger Lolita, also halt wirklich, ist halt eine Disney-Prinzessin so.
Genau.
Aber gefühlt waren die Rollen in The Neon Demon und The Beguiled einfach richtig ähnlich. Und ich habe The Beguiled erst kürzlich gesehen und war dann auch ein bisschen enttäuscht und habe jetzt so ein bisschen Angst, dass sie vielleicht gar nicht so eine tolle Schauspielerin ist, sondern nur diese eine Rolle besonders gut spielen kann. So wie Christoph Waltz, der halt einfach jetzt feststeckt in diesem Image, das ihm Tarantino gegeben hat. So von dem smarten, charmanten Bösewicht.
Ich finde das gar nicht so schlimm. Also ich finde, es gibt so zum Beispiel irgendwie Schauspieler wie Harvey Keitel, die irgendwie ihre ganze Karriere lang immer nur Harvey Keitel gespielt hat oder sowas. Die das aber, wenn die das ja, großartig machen, dann schaue ich mir das gerne an. Und ich bin gehört auch zu den Leuten, bei denen Christoph Waltz nicht irgendwie den Backflash erlitten hat, sondern ich schaue mir den immer noch gerne an. Ich finde, der macht das großartig. Es ist, ja, es ist tatsächlich keine große Varianz da drinne. Und wahrscheinlich, wenn man irgendwie so sich seine österreichischen und deutschen Produktionen vor Hollywood anguckt, hat er da ein größeres Spektrum. Aber ich ja, finde das schon nice. Und mal schauen, du sagst es eben, 50 Filme hat sie schon gemacht, oder 50 Credits hat Elle Fanning, und das ist halt, sie ist jetzt irgendwie Anfang 20, das ist halt auch schon unglaublich der Hammer. Also, ich würde mal abwarten, was da noch kommt.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie das. Ich bin bei so jungen Schauspielerinnen immer ganz gespannt, wie sich das, oder auch Schauspielern ganz gespannt, wie sich das entwickelt, wenn man so zum Beispiel so ein Leonardo DiCaprio oder so nimmt und sieht dann, was er so für Rollen als Jugendlicher gespielt hat und wie das, man kann dann so schön über die Jahre sehen, und dann fängt er an, Väter zu spielen
Ja.
und dann mehrfach Väter oder Väter von Teenagern und wie dann die Rollen immer älter würden. Das finde ich sehr spannend zu beobachten. Da bin ich auch mal bei ihr jetzt sehr gespannt, was sie irgendwann dann mal spielen wird.
Ja, das ist auf jeden Fall. Also, ich glaube, vor unseren allen Augen sind ja hier die Harry Potter-Schauspieler zum Beispiel erwachsen geworden.
Ja,
Und
genau.
da finde ich das immer noch sehr, sehr faszinierend, weil für mich sind jetzt immer noch die 11-Jährigen aus dem ersten Film irgendwie. Und die jetzt da als Mitte-20-Jährige zu erleben, ist irgendwie strange, aber auch irgendwie lustig. Ich glaube, da können wir uns noch auf einiges gefasst machen.
Ja.
Wollen wir den Film zusammenfassen und ihm nochmal in einem Abschlussplädoyer eine Note geben?
Gerne, gerne.
Ja, mach, dann fang doch mal an.
Okay, also ich habe den Film, wie gesagt, damals im Kino gesehen und habe dann noch lange darüber nachgedacht und ihn dann noch sofort vorbestellt, damit ich ihn schön dann noch mal zu Hause gucken kann. Habe ihn letztes Jahr auch noch zweimal gesehen. Das heißt, ich finde ihn halt echt gut. Wir sind jetzt nicht besonders auf das Ende eingegangen, also auf die allerletzte Szene, in der
Das muss man noch kurz, Entschuldigung, das muss man nachholen, weil es fand ich so, tatsächlich nach Drive, der Mord dann an Jesse ist halt super dezent gefilmt, wo ich dann nach Drive dachte so, oh, ja, er ist
Das ist gar nicht so
offensichtlich,
brutal.
nee, das hatte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, wir sehen jetzt irgendwie 10 Minuten, wie sie hier zerhackstückelt wird oder sowas. Und da kommt eben die letzte Szene. Ich überlasse es dir, es zu beschreiben, was da dann passiert.
Ja, also Sarah und Gigi, also vielmehr Sarah ist, nein, Gigi ist beim Fotoshooting und Sarah sitzt halt so daneben und wartet auf ihre Freundin. Beide hatten gestern ein leckeres Mahl, was aus Jesse
Boah.
bestand. Und Sarah, nein, Gigi scheint es nicht besonders gut zu gehen. Also sie scheint vor der Kamera sich unwohl zu fühlen und läuft dann irgendwann auch einfach weg. Und Gigi schaut, nein, Sarah, Gott, die
Ja.
beiden sind so ähnlich. Also, Gigi läuft vor der Kamera weg und Sarah läuft hinterher, um zu schauen, was mit ihrer Freundin ist. Und sie sitzt dann irgendwo in der Ecke in dieser Villa, in der sie das Fotoshooting haben und weint und versucht sich zu übergeben und kann es einfach nicht aushalten, weil sie das Gefühl hat, dass Jesse aus ihr raus will. Und schneidet sich dann auch selbst einfach den Bauch auf und übergibt sich und kotzt einfach das Auge von Jesse aus. So ein schönes, noch ganzes Glubschauge.
Ja.
Und Sarah
Die
macht
denkt
dann,
sich auch, das können wir doch nicht verkommen lassen.
das ist so witzig, sie macht dann einfach so ein Gesicht, in dem sie einfach so die Lippe so angewidert kurz hochzieht und dann wieder ganz emotionslos sie anguckt. Und man einfach so, ganz kurz Und dann isst sie das Auge, weil sie sich denkt, auch mehr für mich davon. Und das funktioniert ja für sie auch sehr gut, denn sie kriegt ja dann, obwohl sie ja schon die alternde Schauspielerin ist, in Anführungszeichen, diese Rolle, diesen Job, diesen Fotoshoot, wird dann einfach da eingesetzt. Hat geklappt für sie.
Läuft bei ihr, ja. es ist tatsächlich so, auf den letzten Metern ist er dann nochmal extrem widerlich, der Film. Da wird dann Herr Winning Refn sich wieder treu. Aber ich hatte dich unterbrochen, du warst eigentlich gerade dabei, den Film auf der Letterboxd-Skala zu bewerten.
Ja, also ich finde den visuell und auch audiovisuell sehr, sehr schön. Auch der Tonschnitt ist ganz toll und ich bin oft dagegen, einen Film super gut zu bewerten, wenn er einfach nur schön ist, weil es gibt dann so John Carter, das ist jetzt ein extremes Beispiel, ne? Filme, die besonders schön sind, aber einfach richtig kacke. Aber bei The Neon Demon, der ist besonders schön und zwar auch nicht super komplex, aber es reicht mir, um trotzdem einen sehr guten Film vor mir zu haben und deshalb habe ich ihm 4 von 5 Sternen auf Letterboxd gegeben.
Und kriegt er das Herz von dir?
Nee, Herz ist bei mir, bin ich ja mal ganz geizig mit.
Ah, okay. Ich bin eigentlich großzügig mit meinen Herzen auf Letterboxd. Also ich habe irgendwie auch, ich glaube, irgendwie 300 Rezensionen geschrieben und 290 Herzen vergeben oder sowas. Okay. Also ich bin da immer sehr freigiebig mit. Wobei ich glaube auch Letterboxd, dass wenn du zweimal einen Film bewertest, dann zählt ja, glaube ich, auch zweimal die Herzen. Jedenfalls kommt mir das sehr merkwürdig vor, was das da mir anzeigt. Anyway, dieser Film bekommt kein Herz von mir, weil ich eben ihn zwar sehr spannend, sehr faszinierend finde, sehr gerne darüber nachgedacht habe und auch gerne nochmal drüber nachdenke weiter, aber bis jetzt er auf dem letzten Meter bei mir noch nicht die große Liebe ausgelöst hat, eben dadurch, dass es für mich noch keine irgendwie befriedigende Konklusion gab. Aber nichtsdestotrotz finde ich ihn, hat er eben auch, er bietet sehr, sehr viele interessante Aspekte wie wunderbare Bilder, wunderschöne, ja, coole Musik, die gut dazu passt, wie du schon sagtest, die ganze Soundkulisse, extrem gute Kameraarbeit und ja, ich fühle mich als Zuschauer ernst genommen und deswegen kriegt er auch von mir 4 Sterne, aber kein Herz.
Das ist schön.
Ich danke dir, dass du da gewesen bist. Wo können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich denn als nächstes hören?
Wir nehmen morgen mal wieder eine neue Folge auf, endlich.
Ah, sehr schön.
Dann hört man mich in unserem hauseigenen Podcast, der dann wie auch immer heißen wird. Mal sehen.
Okay.
Ich würde gerne noch einen Filmtipp rausgeben für Leute, die Neon Demon mochten und gerne was in die Richtung noch sehen wollen.
Ja, sehr gerne.
Und zwar wäre das Helter Skelter von Mika Nanigawa von 2012. Auch da geht es um ein Model und der Film ist visuell sehr, sehr schön und wie sie sich selbst so kaputt macht. Und ja, finde ich, kann man gucken, wenn man den Neon Demon mochte.
Okay. Hat das was mit hier den Morden zu tun von, wie heißen sie nochmal, diesen Hollywood?
Die Manson-Morde.
Genau, Manson-Morde?
Nein.
Helter Skelter war ja was von seiner Religion-Geschichte da.
Ja, also Helter Skelter hatte Manson ja quasi von dem Beatles-Song.
Genau, aber er hatte das ja irgendwie als die Apokalypse in seinem rassistischen Wahn-Ideologie.
Ja,
aber hat damit.
Nee, aber damit hat es nichts zu tun.
Ah, ja, okay. Ja, kenne ich noch nicht. Schaue ich mir an. Danke für den Tipp. Und dir auch nochmal danke, dass du da warst.
Gerne und ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte.
Jederzeit gerne wieder. Und ich danke auch den Zuhörern und Zuhörern, dass ihr euch, oh Gott, ich habe Sprachstörung heute, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt. Macht's gut, wir hören bald wieder voneinander. Tschüss.